Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist Bestsellerautor und verwirklicht seit über 27 Jahren seine Mission, Menschen in ein proaktiv gestaltetes Leben zu führen. Er versteht sich als Reformer, achtsamer Business-Punk und moderner Freigeist. Als Autor von über 30 Büchern mit nahezu durchweg konsistenten 5-Sterne-Bewertungen zieht sich ein Thema wie ein roter Faden durch sämtliche seiner Werke. Der Perspektivwechsel des Menschen von einem Blick nach außen mit dem Fokus auf die materielle Welt hin zu einem Blick nach innen auf das, was uns als Mensch besonders macht. Unsere innere Stimme und Intuition, Bewusstheit und Liebe. Aber auch den Blick auf jene Seiten von uns, die wir manchmal gerne vor uns selbst wie auch anderen Menschen verbergen möchten. Heute sprechen wir mit ihm darüber, warum Glück kein Zufall ist und wie ein erfolgreicher Neubeginn gelingen kann, wenn wir gegenüber bestimmten Zuständen des Lebens vielleicht müde geworden sind. Herzlich willkommen im T-Talk. Es ist meine besondere Freude und Ehre, Veit Lindau. Schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die schöne Einleitung.
Schön, dass du da bist, lieber Veit. Und wir kommen gleich noch zu den Themen Glück und Transformation. Was mich interessieren würde, ist, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Oje. ganz menschlich. Ich könnte jetzt nicht eine Sache rausgreifen etc. Ganz viele Sachen haben dazu beigetragen, dass ich der bin, der ich bin. Also viele wunderschöne Dinge, viele Dinge, die vielleicht auch schiefgelaufen sind, die Verletzungen hervorgerufen haben, aber die letzten Endes auch dazu geführt haben, dass ich an bestimmten Stellen nicht stehen bleiben konnte, sondern weiter fragen musste. So. Also etwas, was mich immer umgetrieben hat, um es vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, ist, ich habe immer gefühlt, dass dieses Leben total kostbar ist und dass es irgendwann vorbei ist und dass ich es auf gar keinen Fall vergeuden möchte. Also das ist so der zentrale Antrieb meines Lebens.
Ich meine, das sagt sich so leicht, ja, den Blick nach innen richten, aber es ist ja der Welt, in der wir leben, wird uns ja nicht immer unbedingt leicht gemacht. Also was war für dich so der Weg dahin, zu sagen, diese Frage aufzuwerfen, selbst nach innen zu blicken und dann es auch als Thema von ganz vielen Büchern auch zu machen?
Also ich habe erstmal sehr stark nach außen geblickt, wie wir das, glaube ich, die meisten von uns erstmal machen. Das heißt, ich habe Erfolg in der Welt gesucht, ich habe die Liebe meiner Partnerin gesucht und wenn das nicht geklappt hat, war ich auch sehr gut darin, die Schuld erstmal im Außen zu suchen, in den Partnerinnen, in der Welt. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, also ich kann alle Faktoren im Außen beliebig auswechseln und immer wieder neu anfangen, aber einen Faktor nehme ich halt immer wieder mit und das bin ich. Und das war erstmal eine wirklich sehr ätzende Erkenntnis, weil ich irgendwie gemerkt habe, also ich weiß nichts von mir. So, also es hat wehgetan, ja, sich einzugestehen. Ich habe unglaublich viel in der Schule gelernt über die Welt da draußen, über Chemie, über Mathematik, Biologie, aber ich habe nichts über mich gelernt und wusste ehrlich gesagt auch am Anfang gar nicht, wie das geht. Ja. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, so eine meiner wichtigsten Durchbruchserfahrungen dazu war tatsächlich ein Meditationsretreat, zu dem ich nur gefahren bin, weil ich zum damaligen Zeitpunkt verliebt war und meine Freundin dahin gefahren ist, also bin ich mitgekommen. Und ich wusste nicht, dass das 10 Tage einfach nur sitzen bedeutet und sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Und nach einem Tag war das so schrecklich für mich, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann mit mir nichts anfangen. Und nach 3 Tagen habe ich gemerkt, was da alles in mir brodelt. Und nach 5 Tagen habe ich zum allerersten Mal sowas erfahren wie Frieden in mir. Und das war so der Beginn dieser Reise nach innen, die ja nie aufhört. Geht immer tiefer.
Sehr schön. Ich kriege gerade eben Gänsehaut, weil ich mir vorstelle, ja, es steht mir auch irgendwie noch bevor. Ja, also so ein intensives Retreat, wie du gerade eben beschrieben hast, das hatte ich in der Form noch nicht. Aber es ist schön beschrieben, wie du, wir wissen so viel über das Außen und ein anderer, der Christian Greiser, der hier war, der hat es auch so schön beschrieben. Wir wissen, wie wir zum Mars fliegen wollen. Wir wissen, wie das Universum tickt. Aber wir wissen eigentlich gar nicht mal so genau, wie eigentlich unser Riesenuniversum in uns so richtig funktioniert. Wer sind wir eigentlich, ja?
Ja, was das betrifft, sind wir Anfänger, absolute Anfänger. Und gerade jetzt in der Zeit, also in der wir sozusagen schon wieder die nächste Spezies erschaffen haben und die uns in vielen Disziplinen überholen wird oder beziehungsweise schon überholt hat, finde ich das so extrem wichtig, innezuhalten und uns zu fragen, was wissen wir eigentlich wirklich über uns? Also uns wirklich den existenziellen Fragen zu stellen. Ja.
Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt, was sagst du dem? Wir reden ja häufig über Transformation und dass wir uns transformieren sollten oder vielleicht müssen, auch als Spezies und damit auch als Individuen. Aber das ist jetzt nichts, was jeder so einfach gerne macht. Das ist ja Aufwand, das tut vielleicht weh, wie du gerade eben beschrieben hast. Warum? Warum sollte sich jemand mit dem Thema Transformation, persönliche Transformation, auseinandersetzen?
Also wenn jemand zu mir kommt, ins Coaching oder ein Seminar, dann versuche ich erstmal rauszukriegen, also was ist der Köder, der dich dazu gebracht hat, dich überhaupt in Bewegung zu setzen? Und das ist entweder, es tut etwas weh in unserem Leben, wovon wir weg wollen, oder es gibt irgendetwas, was uns bewegt, was uns berührt. Ja. Und es ist voll okay, wenn das vielleicht auch erstmal äußere Dinge sind. Ja. Also ich habe schon mal einen Klienten gehabt, einen jungen Mann, der war absolut beseelt von dem Gedanken, irgendwann seinen ersten Porsche zu fahren. Und das greife ich dann auf, weil das ist der Köder. Das ist der Köder, der uns in Bewegung setzt. Oder jemand kommt und sagt, ich habe satt, alleine zu sein, ich möchte eine glückliche Beziehung. Oder mein Körper tut weh. Also einfach immer mit dem zu arbeiten, was uns tatsächlich bewegt. Und dann hoffentlich irgendwann zu merken, okay, das hat immer etwas auch mit uns zu tun. Aber wir brauchen eine starke Motivation. Also niemand hat Bock, sich zu verändern, einfach aus einer Idee heraus. Das wird einfach nicht funktionieren.
Und den Anstoß von außen zu geben, was hältst du davon? Also du hast es ja eigentlich fast schon gesagt, ohne dass der innere Impuls da ist, der innere Wunsch, etwas zu haben, was ich heute nicht habe, dass da eine gewisse Grundenergie da ist, wird es nicht funktionieren. Habe ich das richtig gehört?
Exakt. Also ich bin überhaupt kein Freund mehr davon, irgendjemanden zu motivieren. Also vor ein paar Jahren waren ja noch diese Erfolgs-Chaka-Chaka-Seminare sehr in, was ja letzten Endes immer einfach eine Form war, Menschen extern zu motivieren, in eine Begeisterung zu versetzen. Aber viel spannender ist einfach zu schauen, was bewegt dich wirklich? Also was treibt dich wirklich an? Und also ich habe in meinem Leben schon wichtige, entscheidende Transformationsphasen erfahren, weil ich im Außen etwas Neues erreichen wollte. Ja. Also zum Beispiel, weil ich einfach in einer bestimmten Phase in meinem Business gemerkt habe, ich habe nicht den Erfolg, den ich mir so sehnlichst wünsche, war ich bereit, mich innerlich mit mir auseinanderzusetzen und zu schauen, was steht da noch im Weg. Ja. Und irgendwas bewegt jeden von uns. Das Problem heutzutage ist halt häufig, dass das sehr fragmentiert ist bei den Menschen. Also dass sie zwar irgendwie merken, sie sind gestresst, sie sind unmutig, sie sind vielleicht traurig, aber ganz häufig kriegen sie nicht zu greifen, wohin zieht mich die Sehnsucht, was will ich wirklich? Und das ist das Erste, was wir brauchen. Wir brauchen eine starke Sehnsucht.
Und gibt's, was das Thema Sehnsucht angeht, Dimensionen oder Sehnsuchtsobjekte, von denen du das Gefühl hast, dass sie richtiger sind oder passender sind für das, was Menschen vielleicht eigentlich wollen, ein erfülltes und glückliches Leben, und dass es Sehnsuchtsobjekte gibt, die man gegebenenfalls aus falschen Motiven heraus wählt?
Ich vergleiche das immer mit dem Baum. Also der erste Wunsch, den wir haben, das ist so die oberflächliche Frucht, der knackige rote Apfel, auf den wir fixiert sind. Und das hat ganz häufig was mit unserer Konditionierung zu tun. Ne? Also was weiß ich. Ich will Erfolg, weil ich will eigentlich immer noch die Anerkennung meines Vaters. Oder ich will Erfolg, weil die Gesellschaft mir sagt, das ist super, super cool. Ja, oder ich bringe dieses banale, konkrete Beispiel. Ich bin fixiert auf diesen Porsche, weil der für mich etwas ganz Bestimmtes bedeutet. So. Früher war ich nicht besonders cool, dann habe ich immer sehr schnell versucht, meinen Klienten das auszureden und habe gemerkt, wie arrogant das eigentlich ist, anstatt einfach zu sagen, okay, das ist das, wo die Reise beginnt. Das ist der Apfel, auf den du erstmal fixiert bist. Und den Menschen aber zu helfen, herauszufinden, was steckt hinter diesem Apfel, also was assoziiere ich mit dem Porsche? Ja, was assoziiere ich mit Erfolg? Und dann gehst du quasi immer weiter runter, bis zur Wurzel des Wunsches. Und das sind meist ganz, ganz, ganz einfache Sachen. Ja, also ich möchte mich frei fühlen, ich möchte mich gut in mir fühlen, ich möchte geliebt werden, ich möchte Stille erfahren, Frieden, Floh oder sonst was. So. Und das Spannende ist, es kann sein, dass ich immer noch auf meiner Wunschliste den Porsche behalte, aber ich bin nicht mehr fixiert auf den Porsche, sondern ich weiß, was ich eigentlich will, und das hat viel, viel mehr Power. Und vielleicht merke ich dann irgendwann auf der Reise, okay, ich brauche jetzt gar nicht mehr den Porsche, sondern ich kann mich auf das Eigentliche konzentrieren.
Mindful Moment. Der Schlüssel zur Veränderung ist Sehnsucht, sagt Veit. Und vielleicht sind die oberflächlichen Sehnsüchte und Wünsche, der Porsche, das Haus, die Beförderung zwar schöne Anreize, aber es lohnt sich, noch tiefer zu schauen. Tiefer auf das, worum es eigentlich geht. Möglicherweise hast ja auch du eine Bucketlist oder einen Fünfjahresplan mit allerlei Zielen. Wenn du heute einmal auf diese Sammlung schaust, wirklich hinschaust, was steht dann wohl hinter diesen Zielen? Welches Gefühl, welchen Zustand sehnst du dir eigentlich herbei? Genau diese tieferen Ziele sind es nämlich, die dir dabei helfen werden, das zu erreichen, was du dir wirklich im Leben wünschst. Aber darüber erfahren wir später noch mehr.
Wenn du davon sprichst, dass das letztlich relativ simple Dinge sind, was sind nochmal Beispiele dafür? Und wie steht es im Kontext zu dieser Art und Weise, wie wir vielleicht auch evolutionär als Mensch gestrickt sind?
Also wir müssen natürlich unterscheiden. Ich zögere mal bei der Frage, weil das ist mir ganz wichtig zu sagen, okay, also die Antworten, die ich gebe, die gelten für unseren Kulturkreis, für Menschen, die relative Sicherheit haben, die genug zu essen haben, etc. Also so eine Antwort würde ich nicht jemandem geben, der jetzt gerade im Sudan um sein Leben fürchtet und auf der Flucht ist. So, das gibt ja die Bedürfnispyramide. Bei den meisten von uns in unserer Gesellschaft sind die elementaren Bedürfnisse gedeckt und es geht eigentlich eher um Selbstverwirklichungsbedürfnisse, obwohl man sagen muss, dass wir jetzt gerade wieder in einer Zeit leben, die so unsicher ist, die so viel Stress auslöst, dass tatsächlich bei vielen von uns wieder Überlebensbedürfnisse zum Vorschein kommen. Zum Beispiel, ich will mich einfach mal wieder sicher fühlen. Ich möchte gerne einfach durchatmen. Ich möchte das Gefühl haben, dass die Welt in Ordnung ist. Das heißt, wenn wir von Zielen, von Motivationen sprechen, ist es auch immer wieder wichtig zu gucken, okay, wo steht der Mensch jetzt gerade? Ja? Also evolutionär bedingt gibt es natürlich sehr viele Überlebensbedürfnisse in uns. Und in Zeiten wie diesen, die so unsicher sind, werden die mega getriggert. Ja? Das heißt, selbst wenn ich genug Essen im Kühlschrank habe und ein Dach über den Kopf, kann es sein, dass ich dennoch instinktiv das Gefühl habe, dass ich mich gerade unsicher fühle, dass ich mich anfange, wie ein Tier auf der Flucht zu verhalten oder in den Angriff gehe, was Populisten leider sehr gern ausnutzen. So. Und auch das sind wichtige Motivationen. Also wenn es zum Beispiel um Transformation geht, ja, oder um die Frage, was fehlt mir, vielleicht geht es am Anfang gar nicht um eine ganz hochgesteckte Vision, sondern geht es erstmal nur darum, ich möchte mal wieder richtig durchatmen. Ich möchte das Gefühl haben, ich habe so etwas wie eine Heimat, wie eine innere Heimat, sodass ich mich erstmal wieder sicher fühlen kann. Und das ist total legitim. Weil wenn wir diese unteren Überlebensbedürfnisse, also wenn wir die nicht decken, dann holen wir uns die immer wieder ein. Also dann sitze ich vielleicht in meiner Meditation oder ich gehe für irgendein hochtrabendes Projekt, aber wenn die nicht gestillt sind, dann werden die mich immer wieder einholen. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten. Und den Tenor nehme ich gerade, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich nehme das gerade sehr stark wahr. Also vor 10 Jahren zum Beispiel waren in unseren Communities, die wir betreuen oder auch in unseren Seminaren, da ging es um sehr blumige Ziele und Visionen. Und jetzt geht es bei vielen um sehr elementare Ziele. Also weil auf gut Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen ist. Ja.
Thema Selbstverwirklichung. Also was ich da gerne nochmal aus deiner Warte verstehen würde, was genau verstehst du unter Selbstverwirklichung?
Okay, ich muss ein bisschen ausholen. Es gibt aus meiner Sicht 2 sehr entscheidend verschiedene Grundperspektiven auf das Leben. Ich kann davon ausgehen, dass ich primär dieser Körper bin und in meinem Gehirn gibt es ein bisschen Bewusstsein und that's it. Und dann werde ich auf das Thema Selbstverwirklichung anders schauen, als wenn ich von dem Punkt komme, okay, ja, ich habe diesen Körper, aber ich bin noch mehr als das. So, ich habe lange, lange Zeit gezögert, den Begriff Seele in meiner Arbeit zu verwenden, weil man dann sehr schnell in eine Schublade gesteckt wird, nach dem Motto, oh, das ist wieder so ein ESO. Deswegen ist mir wichtig dazu zu sagen, ich bin eher agnostisch unterwegs. Das heißt also, ich kann nicht wirklich beweisen, dass es eine Seele gibt. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich im Laufe meines Lebens einige sehr, sehr tiefgreifende Erfahrungen gemacht haben, die mir gezeigt haben, okay, es gibt wesentlich mehr als diesen Körper. So. Warum ich das sage ist, also wenn wir das einfach mal als ein Spiel des Lebens betrachten, wenn ich in dieses Spiel reingehe und ich komme wirklich von dem Punkt, okay, alles, was ich bin, ist dieser Körper und dieser Körper kann Schmerzen erleiden, der kann allein sein, der kann altern, der kann frühzeitig sterben, dann habe ich sehr wahrscheinlich eine ganz andere Perspektive. Dann wird es mir sehr, sehr viel darum gehen, um mein Überleben, um meine Bequemlichkeit, um meine Sicherheit, dass es für mich möglichst warm ist. Wenn ich aber sage, nee, ich bin mehr als dieser Körper, ich bin eine Seele und diese Seele hat vielleicht nochmal ganz, ganz andere Anliegen, dann ist Selbstverwirklichung etwas ganz anderes. Also auf der Körperebene ist Selbstverwirklichung, okay, ich möchte es sicher haben, ich möchte einen Partner oder eine Partnerin, ich möchte, dass es warm im Bett ist, ich möchte meine DNA fortpflanzen und ich möchte im Rudel mit den anderen Körpern möglicherweise einen guten sozialen Stand erreichen. Und das ist es dann eigentlich schon fast. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Seele, dann sage ich, diese Anerkennung im Rudel ist cool, die ist schön und das ist auch toll, wenn mein Körper sicher ist und wenn es warm im Bett ist, aber da ist mehr. So, wenn ich vom Körper komme, geht es eher um die Frage, was will ich vom Leben? Wenn ich von der Seele komme, geht es eher um die Frage, was habe ich zu geben? Was ist mein Geschenk? Also was ist der tiefere Sinn? Dann stelle ich mir andere Selbstverwirklichungsfragen. Ja. Und letzten Endes gehört aber beides zusammen. Ja, also zu uns in unserer Arbeit kommen Leute, die starten eher von der Körper-Ego-Ebene und die haben irgendwann tatsächlich auch alles. Die haben ihr Häuschen, die haben ihr Auto, die haben ihren Partner und die merken plötzlich mit 40, 50, fuck, ich bin nicht zufrieden, ich bin traurig, irgendwas fehlt. Und das ist häufig die Zeit, wo die Seele anfängt zu rufen. Und zu uns kommen aber auch Leute, die sehr konzentriert sind auf Seelenthemen, auf spirituelle Themen und die irgendwann merken, es macht schon auch Sinn, sich um seinen Körper zu kümmern oder um ein gewisses Maß an Erfolg zu kümmern. Das heißt, für mich, das war jetzt eine lange Antwort, die kurze Selbstverwirklichung ist wirklich auf alle diese Bereiche zu achten. Also im Endeffekt sind es 12 verschiedene Bereiche, die aus unserer Sicht extrem wichtig sind. Ja.
Kannst du uns eine Idee geben, was diese 12 verschiedenen Bereiche sind? Sind es dann 6 körperliche Dimensionen, 6 seelische oder?
Es ist zum Beispiel die körperliche Dimension. Dazu gehört Gesundheit und Fitness. Das ist unser Geist. Ja, und mit Geist meine ich überhaupt erstmal zu begreifen, was ist eigentlich überhaupt Denken? Wie funktioniert das? Ich finde es total krass, dass wir in Schulsysteme gesteckt werden, wo unser Geist okkupiert wird mit sehr vielen Informationen. Also erstmal damit zu beginnen zu sagen, warte mal ganz kurz, lass uns doch erstmal erforschen, was du da für ein großartiges Werkzeug hast. Was sind Fragen? Wie funktioniert konstruktiv-kritisches Denken? Es sind unsere Gefühle. Das ist das Thema Selbstliebe. Und damit meine ich nicht die eigene Nabelschau, sondern sich auf eine gesunde Art und Weise um sich selbst zu kümmern. Das Thema unserer lebendigen Liebesbeziehungen, das Thema Berufung kombiniert mit Arbeit, das Thema Co-Kreation. Also wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt, wer ich bin und ich möchte wirklich meinen Beitrag leisten, wie komme ich mit anderen Menschen zusammen, wie kann ich die begeistern für die Projekte, die mich bewegen. Das ist das Thema Spiritualität, wobei es mir wichtig ist zu betonen, dass wir unter Spiritualität nichts verstehen, wo man an irgendetwas glauben muss, an einen Gott etc., sondern für mich ist Spiritualität wirklich unser Mut, uns den existenziellen Fragen zu stellen. Wer bin ich? Wofür bin ich hier? Ja.
Wo ich drüber gestolpert bin, ist jetzt auch, wo du gerade sagst mit dem, wer bin ich? Also gelingt es uns überhaupt, diese Frage aus einer Nicht-Körperebene heraus zu beantworten? Also ich habe verstanden, du hast unterschieden zwischen dieser Körperebene, du hast das glaube ich auch so ein bisschen die Ego-Perspektive genannt, die voraussichtlich relativ interessiert daran ist, sich eher damit zu beschäftigen, wie sie potenziellen materiellen Bedürfnissen und Dingen, die die Gesellschaft an sie herangetragen hat, gerecht werden kann. Und dann hast du eben auch von dieser außerkörperlichen, seelischen Ebene gesprochen, die, wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich nochmal zusätzlich oder ganz andere Bedürfnisse hat. Ja, kannst du bei dir so ehrlich sein, auch gegenüber jetzt einem größeren Publikum, was seelische Bedürfnisse von dir sind und wie die sich über Zeit und was du da gemerkt hast, von diesen körperlichen Bedürfnissen unterschieden haben?
Ja, klar, total gern. Also ganz kurz, weil du dieses Riesenthema Ego ins Spiel gebracht hast, vielleicht ganz kurz dazu. Also sehr plakativ vereinfacht, das, was wir im allgemeinen Ego nehmen, ist sowas wie das Softwareprogramm, was die Aufgabe hat, unseren Körper möglichst sicher und cool durch diese Welt zu begleiten. Und dafür hat unser Ego absolut Respekt verdient. Also Ego ist extrem wichtig für jeden von uns, ein gesundes, starkes, gut reflektiertes Ego zu entwickeln. Also wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst auf der Seelenebene, also erstmal das Coole auf der Seelenebene ist, also wenn ich da wirklich bin, zum Beispiel heute Morgen in meiner Meditation, dann bin ich angekommen. Ja, also ich habe auch einen Teil meiner Persönlichkeit, der will immer weiter, der will immer mehr, der findet es cool, Anerkennung zu bekommen, der freut sich über den nächsten Bestseller und so weiter. Und das will ich gar nicht abschmälern. Und gleichzeitig ist da ein Getriebensein drin, ja. Und auch ein, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein niemals wirklich voll ankommen. Ja, wir hängen uns eine Möhre vor die Nase, wir erreichen die Möhre und wenn wir ganz ehrlich sind, in dem Augenblick haben wir schon die nächste Möhre vor der Nase. Und das für mich persönlich Schönste an dieser Seelenebene ist, dass es in meiner Erfahrung einen Bereich im Bewusstsein eines jeden Menschen gibt, und zwar egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, in dem du still bist. Indem du frei bist von deiner Persönlichkeit, indem du frei bist von den Begrenzungen dieser Welt. Also gerade in der Welt, in der wir leben, die so an uns zerrt, ja, ein unglaubliches Labsal da einzutauchen. Und wenn ich da bin, ist plötzlich nicht mehr die Frage, was will Veit noch mehr erreichen, sondern da ist eher aus diesem Angekommensein heraus, aus diesem Zuhause-Sein, aus dieser Fülle heraus, ist eher, wie kann ich das teilen? Also wer hat Lust? Mit wem darf ich das teilen? Mit wem darf ich meine Liebe teilen? Ja, was habe ich zu verschenken? Wenn ich dort bin, geht es nicht mehr darum, auf Teufel komm raus, irgendwie meinen Körper zu optimieren, dass ich noch 5 oder 10 Jahre mehr rausquetsche, sondern geht es eher darum zu sagen, vielleicht lieber 10 Jahre weniger leben, aber dafür viele, viele Momente mehr in Liebe verbringen. Also es ist einfach, Ego läuft eigentlich immer mit einem Einkaufsbeutel durch die Gegend. Ja, so. Und der Witz ist, der Einkaufsbeutel ist unten offen, da ist ein Loch drin. Das heißt, wir können da reinstopfen, was wir wollen. Deine Frau kann 10.000 Mal am Tag sagen, wie toll du bist. Das Ego wird nie zufrieden sein, ja. Mein Ego hat gedacht, okay, wenn ich mal einen Bestseller schreibe, das ist das Top of the Top, dann habe ich den geschrieben und wenn ich ganz ehrlich bin, am nächsten Tag hat mein Ego mir ins Ohr geflüstert, wie wäre es, wenn du 2 Bestseller geschrieben hättest? So. Also es ist nie zufrieden. Seele dagegen ist voll, ist eine Wundertüte, ist überraschend, ist in der Fülle und ich glaube, dass wir alle diese Zustände kennen. Das Problem ist halt, gerade in der heutigen Zeit, also wenn wir unter chronischem Stress stehen, kickt das Ego rein. Ja, so, also wir brauchen Freiraum für die Seele, wir brauchen Ruhe für die Seele. Ich bin mir relativ sicher, jeder, der das jetzt gerade hört, kann da resonieren. Also wenn du manchmal einfach da bist, wenn du auf einer Parkbank sitzt oder in die Augen schaust von jemandem, den du liebst, dass du plötzlich merkst, es ist eigentlich alles gerade da und du bist angekommen. Ja.
Es klingt wunderschön und wie schaffst du es? Also was mir manchmal passiert, dann habe ich dieses Gefühl, dann habe ich diese Momente, dann gehe ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, raus in die Ego-Welt, ja, und merke, oh nee, das muss ich noch tun, das muss ich noch tun. Ich spüre so eine innere Zerrissenheit, ja, weil ich sage, es war doch so schön und es kann doch so schön sein, aber ich krieg's nicht transportiert, sage ich jetzt in meinen Worten, das ist ein bisschen ungelenk. Wie gelingt dir das in deinem Leben, dass du es integrierst, dass das fließende vielleicht wird, dass es ein Übergewicht im Leben bekommt.
Ja, also erstmal, um keine falschen Bilder hier zu erschaffen, also ich laufe auch nicht den ganzen Tag pießig wie Buddha entgegen, sondern es kann sein, dass ich am Morgen meiner Meditation wirklich voll den Flow habe und denke, wow, was für ein geiler Tag und dann, keine Ahnung, fabriziert irgendein Mitarbeiter irgendeinen Bockmist und ich bin von der Rolle. Ja, also für mich persönlich ist es ein heiliger Kampf. Und es ist auch ein spannender Kampf, also zu lernen, in dieser Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt zu sein. Also was wir lernen durch Vorbilder und weil es die meisten um uns herum eben so machen ist, dass es normal ist, empört zu sein, dass es normal ist, gestresst zu sein, dass es normal ist, den Weg zur Arbeit gehetzt zu laufen, dass es normal ist, wenn ich auf den Bus warte, mein Handy rauszuholen. Das heißt, diese Stressmuster sind überall vertreten und wir haben ja vorhin gerade am Anfang über Transformation gesprochen. Also heutzutage mit das Wichtigste, was jeder und jede von uns verstehen muss, ist, ein Part von uns funktioniert die ganze Zeit auf Mustern. Also 90-95% von dem, was wir tagsüber machen, sind Muster. Und wenn ich mir erstmal so ein chronisches Stressmuster eingefangen habe, dann ist es eben nicht damit getan, dass ich am Morgen 20 Minuten in der Meditation sitze. Das ist ein guter Beginn. Und was es dann braucht, ist zum Beispiel einmal in der Stunde für einen kurzen Moment alles anhalten und tief durchatmen und bewusst diesen Stress loslassen. Also es ist ein Zurückerobern, will ich einfach sagen. Und es ist möglich. Also ich mache immer häufiger die Erfahrung, Situationen zu erleben, also gerade auch im Business, kommt eine Hiobsnachricht rein, wo ich früher ausgerastet werde, getillt werde und plötzlich merke, hey, nee, ich kann das jetzt auch ganz ruhig abhandeln. Ja. Also es ist ein Ring, will ich damit einfach sagen, für jeden von uns. Ja.
Und kannst du noch ein paar Rituale vielleicht oder Techniken uns mitgeben, wie dieses Ringen noch besser gelingen kann, damit es eben nicht normal ist, in diesem chronischen Stressmuster zu sein, ja, damit eben andere Normalzustände wieder etabliert werden können?
Ich glaube, was tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, sich ein Grundverständnis davon zuzulegen. Also so einen Crashkurs zu machen. Also ihr habt ja vorhin gerade den Kurs erwähnt, die Masterclass, die wir über Silvester rausgebracht haben. Also ein Crashkurs, in dem, dass ich überhaupt erstmal verstehe, was passiert im Stress. Weil dadurch, dass ich es verstehe, nehme ich schon mal nicht mehr so persönlich. Ja. Die meisten Leute, die zu mir ins Coaching kommen, glauben, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt, dass sie zu doof sind und so weiter. Aber wenn ich verstehe, aha, okay, das sind Stressmuster. Und es ist auch erstmal völlig normal, dass ich diese Stressmuster habe, weil evolutionär bedingt war Stress extrem wichtig, um meinen Arsch zu retten. Versöhnt mich das erstmal. Und zweitens, ich krieg so einen Metablick auf mich. Das heißt, ich fange mich an, so ein bisschen zu beobachten. Und wenn es das nächste Mal kickt, reinkickt in meinem Alltag, dann bin ich nicht mehr nur der Stress, sondern es gibt dann plötzlich die Stimme in mir, die sagt, aha, das ist jetzt das. Aha, das passiert jetzt gerade in meinem Nervensystem. Aha, jetzt werden gerade diese Transmitter ausgeschüttet. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, also auch um das Ausmaß der Katastrophe zu begreifen und genug Motivation zu entwickeln, etwas verändern zu wollen. Punkt eins. Punkt zwei, und damit nerve ich die Leute liebevoll, mache ich auch gern hier sehr, sehr gern. Ich bin überzeugt davon, dass jeder und jede von uns sich schnellstmöglich irgendeine Form der Meditation zulegen sollte. Ja. So, also wenn mich Menschen fragen, Veit, was sind die Future Skills, die jeder von uns braucht? Top Nummer eins ist Achtsamkeit. Also unsere Fähigkeit, hier zu sein, in diesem Moment, zu fühlen, was jetzt gerade passiert, wahrzunehmen, was ich denke. Und Achtsamkeit, das ist die gute Nachricht, kann man trainieren wie Muskel. Die schlechte Nachricht ist, man muss es trainieren wie Muskel. Das heißt, es reicht eben nicht, wenn ich mal für 14 Tage Urlaub mache und mich erhole. Es reicht doch nicht aus, wenn ich mal für einen Wochenend-Workshop irgendwo hingehe, sondern ich brauche eine Meditation, die mich jeden Tag trainiert. Und mein Tipp an der Stelle ist immer die Achtsamkeitsmeditation oder MBSR, das ist quasi Achtsamkeitsmeditation ohne buddhistische Spiritualität drin, weil das Coole an Achtsamkeitsmeditation ist, es ist relativ einfach und du kannst es überall machen. Du brauchst keine Kerze, du brauchst keinen Gong, du kannst es an der Bushaltestelle machen. Ja. Und das wird für die meisten am Anfang erstmal nervig sein. Ja, weil der Wunsch ist natürlich, setz mich hin am Morgen zu meiner Meditation, dann bin ich friedvoll. Aber ganz häufig wirst du am Anfang erleben, wie diese Kräfte an dir ziehen und du denkst, bei mir funktioniert Meditation nicht. Und dann sage ich meinen Leuten immer, doch, das ist das erste Anzeichen, dass Meditation funktioniert. Du kriegst mit, wie die Kräfte an dir ziehen. Und dann ist das wirklich so ein bisschen wie, als wenn jeder von uns so ein Biest in sich hat. Und das Biest testet uns, aber irgendwann kommt der Punkt, wo das Biest einfach weiß, okay, wenn du jetzt gerade 20 Minuten sitzt, komme ich zur Ruhe. So. Und das ist die Basis für mich. Und nochmal, ich sage nicht gerne muss, meist sage ich immer, ich empfehle euch, aber das ist zum Beispiel was, wo ich jedem sage, also wenn du nicht untergehen willst, wenn du nicht geistig gaga gehen willst bei dem, was kommt, leg dir das zu. Und wenn du diese Basis hast, dann kannst du halt Achtsamkeit kannst du überall praktizieren. Also du läufst zur Arbeit und du konzentrierst dich auf deine Füße. Ja. Du sitzt vor deinem Computer und du guckst kurz weg vom Bildschirm und du atmest jemand durch. Das klingt so simpel, aber es ist total powerful. Ja.
Mindful Moment. Du weißt schon, was jetzt kommt, oder? Um das Thema Meditation und Achtsamkeit kommst du einfach nicht herum, wenn du diesen Podcast hörst. Und das ist gut so. Denn auch wenn du es schon 100-mal gehört hast, das ist einfach kein Zufall. Meditation ist vielleicht der wichtigste Schlüssel, kleine Inseln der Stille zu bauen, die dich wieder ins Hier und Jetzt bringen. Zurück von der To-Do-Liste, die uns peitscht, hin zu dem, worum es wirklich geht. Achtsamkeit ist ein Muskel, der trainiert werden will. Und ja, es kann ein bisschen unangenehm sein am Anfang, aber auch das ist okay. Niemand erwartet, dass du gleich ein Zen-Meister oder Zen-Meisterin wirst. Also, nimm dir am besten noch heute 5 Minuten Zeit und setz dich einfach hin. Keine Ausreden, keine Ablenkung. Tief ein- und ausatmen. Und wenn deine Gedanken anfangen, Party zu machen und dir 56 neue Projekte aufschwatzen, super. Beobachte sie einfach. Und wenn du das 10-mal machst, dann wirst du sehen, es wird ein bisschen leichter. Jedes Mal. Und glaub mir, der erste Schritt ist meistens der härteste. Aber jeder kleine Moment zählt.
Das heißt, Achtsamkeit bedeutet erstmal ganz grundlegend im Moment anzukommen, mit dem Kopf da zu sein, wo die Füße sind, noch mehr?
Hier sein, genau. Also die meisten Menschen leben mittlerweile in Distanz von sich selbst. Ja? Also das ist krass. Also geht mal mit diesem Blick durch die Straßen eurer Stadt und beobachtet mal, wie viele Menschen, also während sie laufen, mittlerweile in Handys reinschauen. Ja. So. Und diese ganze Technologie, die wir entwickelt haben, und ich liebe Technik, ist aber im Augenblick darauf konzipiert, uns rauszuziehen aus uns. Und Achtsamkeit ist, ich komme hier an. Ja. Und das Coole ist, wir haben ja vorhin über Selbstverwirklichung gesprochen. Wenn ich wirklich hier bin, also in mir, wenn ich meinen Körper fühle, wenn ich aber auch zum Beispiel fühle, was ich gerade gefühlsmäßig fühle, wenn ich gerade merke, was ich denke, dann fängt mein Bewusstsein automatisch an, wieder die Führung zu übernehmen und mir zu sagen, was ich für meine Selbstverwirklichung brauche. Da brauche ich ja keinen Guru, sondern da sagt mein System plötzlich, wenn ich achtsam bin im Gespräch, sorry, aber das ist Bullshit, über was wir gerade reden. Will ich nicht, geht nicht mehr. Können wir bitte das Thema wechseln? Also wir sind ja alle, das ist der Witz, wir sind alle ultra intelligente, Lebensweise, sehr, sehr intuitive Wesen. Wir sind nur abgekommen davon.
Achtsamkeit schützt uns vor dem, was kommt, sagst du.
Ja.
Was kommt denn?
Eine Überflutung mit Informationen, das ist jetzt bereits da, die niemand mehr verarbeiten kann. Ja, in einem Tempo, was unmöglich ist zu verarbeiten. Viel dieser Informationen ist verzerrt bis falsch. Das wird noch mehr zunehmen. Also wir haben ja gehört, dass Mark Zuckerberg jetzt auch Facebook nicht mehr kontrollieren möchte. Schnelligkeit wird zunehmen. So allein das, also Informationsflut und Schnelligkeit führt dazu, dass ich weggehe von mir und dass ich quasi in einem Dauerstress bin. Ja. Und dann natürlich, ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, weil es ein Riesenthema ist, also KI. Also wir haben eine Spezies in die Welt gesetzt, die uns so, so brutal herausfordern, verführen wird, etc., etc., etc. So. Und das alles ist erstmal ein Sog nach außen. Es ist keine Einladung nach innen, sondern es geht raus, 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 raus.
Siehst du, dass diese Technologie oder Technik uns auch helfen kann, wieder mehr zu uns zu finden? Also ich sehe die Risiken total. Ja, ich frage mich, können wir sie auch nutzen, um wieder mehr mit uns in Kontakt zu kommen?
Absolut. Der Clou ist allerdings, wir können sie nur nutzen, um mehr in uns in Kontakt zu kommen, wenn wir schon ein bisschen mit uns in Kontakt sind. Also zum Beispiel, ich benutze ChatGPT an manchen Stellen, um mich selbst zu coachen. So. das funktioniert, wenn du einigermaßen da bist, also wach genug bist zu gucken, was schlägt mir das jetzt vor, macht es wirklich Sinn? Und dann musst du es ja immer auch noch anwenden, ja. Oder hier, ich habe diesen Ring, der hilft mir total. Also der hilft mir, mein Schlafverhalten zu optimieren. Der zeigt mir, wenn ich zu sehr im Stress bin. Meine Frau lacht zweimal, weil sie sagt, musst du ja selbst sagen können, ob du gut geschlafen hast oder nicht. So, aber für mich persönlich, ich bin so ein visueller Mensch, ist einfach die Kurve, hilft mir wiederum, mich zu trainieren. So, aha, guck mal, gestern Abend hast du relativ spät noch ein Bier getrunken, siehst du in der Kurve, das diszipliniert mich. Definitiv. Also ich sehe auch die positiven Möglichkeiten.
Ja. Ja, ich finde das so spannend. Also auf der einen Seite habe ich verstanden, Achtsamkeit hilft uns, so einen Schritt zurückzutreten, näher in Kontakt mit dem zu kommen, was eigentlich wichtig ist für uns und uns auch eher vom Verhalten her danach auszurichten. Ist das soweit korrekt?
Ja, also der Clou am Bewusstsein ist, Bewusstsein kann sich nicht selbst schaden. Also alle, die das hören, ich bitte nicht, das einfach nur so zu übernehmen, aber testet das einfach mal in eurem Leben aus. Also um irgendetwas in deinem Leben zu machen, was dir schadet, musst du in irgendeiner Weise ein bisschen unbewusst werden. Ich meine, das heißt nicht, dass du einschläfst, ja. Aber wenn du dich zum Beispiel mit einem geliebten Menschen streitest, das geht nur, weil du in ein Streitmuster einklingst, was du mehr oder weniger unbewusst abspielst. Wenn du wirklich bewusst dabei bist, dir bewusst zuhörst, was du in diesem Augenblick sagst, hörst du auf damit. So, das heißt, Achtsamkeit ist eigentlich letztendlich nur, wir werden wieder bewusster. Also wir erlauben uns, in dem, was jetzt gerade passiert, wirklich anzukommen. Und dann nehme ich wahr, und das ist auch manchmal erschreckend, was man dann wahrnimmt, ja, wenn man plötzlich in einer Situation aufwacht und denkt, fuck, wie bin ich hier gelandet? Wie konnte ich diesen Job über Jahren so durchziehen. Aber Bewusstsein kann sich selbst und ein anderes Wesen nicht verletzen.
Und ich würde tatsächlich gerne auch nochmal zwei Dinge, auch rein von der Definition her, auch wenn wir schon ein bisschen länger drüber gesprochen haben, nochmal kurz mit dir diskutieren wollen. Seele und Transformation. Wenn du von Seele sprichst, was für alternative Begriffe würde es dafür noch geben, um vielleicht dem oder der Zuhörerinnen, Zuhörer noch ein Gefühl dafür zu geben, was man damit vielleicht zum Ausdruck bringen könnte, wenn man sich jetzt mit dem Begriff Seele nicht direkt so ganz anfreunden kann oder familiarisieren?
Ja, Essenz, Stille. Also letzten Endes ist ja das Wort Seele für mich ist wirklich nur eine Metapher, um etwas zu beschreiben, was ich eigentlich gar nicht mit Worten beschreiben kann. Ja. Ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, dass selbst, also ganz, ganz viele Menschen, die gar keine Art von religiösen Glauben haben, tatsächlich sogenannte transzendente Zustände haben, immer mal wieder. Ja. Also ein Beispiel, du sitzt am Meer, du bist total entspannt, du schaust den Sonnenuntergang und plötzlich merkst du, dass etwas in dir total weit wird. Ja, dass du gerade nicht mehr Herr Müller bist, sondern du bist einfach in diesem Augenblick da. Und das Spannende ist, in diesem Augenblick fühlen wir, wissen wir, okay, wir sind am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und alles ist okay. Also Essenz, Stille, innerer Frieden.
Könnten wir dann auch sowas sagen, Seele ist all das, was übrig bleibt, wenn der Kopf einfach mal anfängt, ruhig zu werden und wir einfach mehr mit dem verschmelzen, was gerade ist?
Ja, es klingt erstmal vielleicht paradox. Also wenn du dir erlaubst, für einen Augenblick niemand zu sein. Ja. Und mit niemand meine ich, deine Rollen loslässt, deine Idee davon, wer du bist, loslässt, auch Zeit loslässt, sondern wenn du einfach hier bist. Also dieses Ich bin. Ja. Einfach ich bin. Vielleicht ist es das, was wir in unseren Haustieren am meisten lieben. Die sind einfach da. Die sind einfach immer jetzt da. Oder was wir so lieben, wenn wir uns an den Baum lehnen. Ein Baum hat kein Ego, der ist einfach da. Also wir leiten ja auch Meditationsretreats und ich sage das den Leuten immer vorher, also haltet euch bitte, bitte überhaupt nicht an Begriffen fest, sondern findet das für euch selbst heraus, also was in euch auf euch wartet, wenn ihr euch erlaubt, mal für einen Augenblick die Gedanken zu entspannen, die Gefühle zu entspannen. Und dann findet einen eigenen Namen dafür. Ja.
Und was ist so ein Feedback von Teilnehmenden aus euren Meditationsretreats? wenn die dann mal in diesen Ruhezustand gefunden haben? Was sind so Aussagen, damit man das ein bisschen plastisch macht?
Also die schönste und häufigste Reaktion ist eine unglaublich tiefe Dankbarkeit. Also wenn du diesen Raum einmal in dir entdeckst, das kannst du nicht mit irgendwas bezahlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das rettet dir im wahrsten Sinne des Wortes auf allen Ebenen den Arsch. Ja, weil du einfach merkst, okay, du hast plötzlich eine innere Zuflucht gefunden, die dir überall zur Verfügung steht. Und zwar egal, ob dein Leben gerade hoch oder runter geht. Also da ist eine ganz, 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 ganz tiefe Dankbarkeit. Und was ich auch immer wieder sehr schön finde, also wir sind ja so eine Kultur, wir denken, okay, wir haben ein Problem. Die Lösung liegt darin, ich muss ganz viel über das Problem nachdenken. Ich muss ganz schnell drüber nachdenken. Wir sind so Kontrollettis. Ja? Wir denken, wir müssen Bescheid wissen und wir müssen kontrollieren. So. Und häufig ist es so, wenn die Teilnehmer still werden, also unsere Meditationsretreats finden in Stille statt, dass die am Anfang tillen, weil die denken, okay, wenn ich jetzt hier einfach nur still bin und nicht über mein Problem spreche, dann verpasse ich die Zeit und ich muss doch die Zeit nutzen, um darüber nachzudenken. Und wenn du dann merkst, dass sich die Dinge anfangen, aus der Stille heraus selbst zu organisieren, dass aus der Stille heraus plötzlich wieder diese klare, intuitive Stimme mit dir spricht, die sagt, hey, das ist dein Weg. Ja, du hast vielleicht 5 Jahre vorher darüber nachgedacht, soll ich diesen Job weitermachen oder nicht? Du setzt dich 3 Tage hin in Stille und dann ist plötzlich kristallklar. Also die Antwort auf alles, was uns wirklich bewegt, ist in dieser Stille zu finden.
Ich finde es ganz großartig. Ich habe da bewusst nachgefragt, weil ich mich versuche, in zuhörende Menschen hineinzuversetzen, die vielleicht jetzt nicht direkt mit so einer Begrifflichkeit harmonieren, um das trotzdem nochmal greifbar zu machen, welche Vorteile. Ne? Aber letztendlich sind wir immer alle drauf aus, unsere Benefits zu maximieren.
Ich würde bei einem nochmal nachhaken wollen, das lässt mich noch nicht los, weil du gesagt hast, die Achtsamkeit lässt sich trainieren und die Stille und Meditation sind zum Beispiel Elemente. Ich meine, wenn ich an Training denke, es geht ja nicht darum, wie im Fitnessstudio, ich pumpe immer mehr meine Muskeln auf. Es geht ja nicht darum, wenn ich dann in diese Stille komme, in diese Achtsamkeit komme, in noch mehr Gedanken zu produzieren, noch mehr Lautstärke zu produzieren, sondern es geht ja darum, loszulassen. Und dieses Loslassen, das ist ja das Gegenteil von Muskelanspannung irgendwie. Und das zu trainieren, gibt es noch Brücken, die du mir bauen kannst, wie das geht, dieses Loslassen. Also ich habe für mich das aber noch kein Konzept entwickelt.
Ja, loslassen ist eine ganz fiese Sache, weil wir können nicht wirklich loslassen. Weil wenn du loslassen könntest, also bewusst gewählt loslassen könntest, wäre es kein Loslassen mehr, sondern es wäre schon wieder eine kontrollierte Handlung. In der Meditation geht es nicht wirklich um Loslassen, sondern, und das klingt jetzt vielleicht erstmal wie eine Haarspalterei, es geht um das Seinlassen. So, nehmen wir ein konkretes Beispiel, du sitzt in der Meditation, da kommt Traurigkeit hoch. Ja, so, es geht nicht darum, ich lasse jetzt die Traurigkeit los, die ist ja da, ja. Ich würde mich bescheißen, wenn ich jetzt versuchen würde, die loszulassen. Sie ist ja da. Sondern ich trainiere mich daran, die Traurigkeit sein zu lassen. Also ich versuche sie nicht loszulassen. Ich versuche sie einfach sein zu lassen. Und das wiederum trainiere ich dadurch, dass ich meinen Geist darin trainiere, erst einmal überhaupt an einem Ort zu bleiben. Also meist beginnt Achtsamkeitsmeditation damit, dass du lernst, dich auf deinen Atem zu konzentrieren und wirklich da zu bleiben. Ja. Und dann geht er irgendwo hin, zum Beispiel zu der Traurigkeit, und dann sagst du, ja, ich nehme die Traurigkeit wahr und ich komme wieder zu meinem Atem zurück. Also ich versuche nicht mal mehr loszulassen, sondern ich bemühe mich, in den Zustand eines neutralen Zeugens zu kommen, der sagt, okay, was auch immer gerade kommen will, Chaos, Wut, Schmerz, Schweißausbruch, ich trainiere mich im Zeugenbewusstsein, ich trainiere mich da zu bleiben und dann passiert was ganz Spannendes, dann siehst du, dass dein Bewusstsein, wenn es soweit ist, die Traurigkeit loslässt. Aber wenn dein Bewusstsein zum Beispiel der Meinung ist, hey, ich möchte nicht, dass du das loslässt, weil in dieser Traurigkeit ist eine wichtige Botschaft für dich, weil ich möchte dir durch die Traurigkeit gern zeigen, dass das und das in deinem Leben fehlt, dann wird die Traurigkeit einfach wiederkommen.
Angenommen, ich bin an diesem Punkt angelangt. Ja, ich bin in die Stille gegangen. Kann es ein fruchtbarer Weg sein, sich zum Beispiel eine ganz zentrale Frage, die man sich so stellt, machen wir es mal ganz simpel, Thema Job. Soll ich hier bleiben oder nicht? Soll ich noch meinen beruflichen Neuanfang wagen? Ja oder nein? Ich wäre schon immer gerne ein Verkäufer am Strand in Jamaika. I don't know. Ja, bin aber Buchhalter. Sowas irgendwie in die Richtung. Soll ich dem Traum nachgehen, ja oder nein? Könnte das ein probater Ansatz sein, wenn ich das erstmal alleine machen möchte? Ich denke, in den euren Retreats leitet ihr sowas an, so eine Frage im Vorfeld für mich zu definieren, die dann ein paar Mal vielleicht durchzulesen und dann einfach mal die Augen zu schließen und warten, was kommt.
Also es ist immer cool zu wissen, mit welcher Frage du in so ein Abenteuer reingehst. Was halt ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass solange unser Bewusstsein, unser Geist so fragmentiert ist, also mit fragmentiert meine ich einfach, also die meisten von uns stehen morgen auf und es gibt unglaublich viele verschiedene Kanäle, auf denen wir Informationen empfangen, die an uns ziehen etc. Also es macht total Sinn, sich einfach mal vorzustellen, unser Bewusstsein ist meist sehr an der Oberfläche und sehr zersplittert in ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Und erstmal ist eigentlich wichtig, das wieder zu defragmentieren und dem eine gewisse Tiefe zu geben. Und dafür ist aus unserer Erfahrung, also gerade wenn es um wirklich wichtige existenzielle Entscheidungen gibt, wie zum Beispiel die Berufswahl, sehr, sehr sinnvoll zum Beispiel zu sagen, okay, auch wenn ich das alleine mache, ich nehme mir mal 3 Tage Zeit, Handy aus, ganz, ganz wichtig. Ja, also Handys fragmentieren uns brutal. Also Handy aus, keine Medien, auch kein Buch. Ja, weil ein Buch zieht mich schon wieder raus, egal wie schlau es ist. Und optimalerweise auch niemand, der mich zutextet mit seinen Problemen, mit seinen Themen, sondern ich bin einfach mal still und halt die Klappe. Und ich weiß, was die Frage ist, aber ich gehe schwanger mit der Frage. Also ich gehe nicht von dem Punkt aus, ich muss sofort die Antwort bekommen, sondern ich lasse die Frage in mir wirken. Und dann ist, ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass wir auf einer tiefen Ebene ganz genau wissen, was der nächste Schritt ist. Wir müssen halt nur wieder auf diese tiefe Ebene kommen. Ja.
Mindful Moment. Wie cool wäre das denn, wenn die Antworten auf deine Fragen bereits in dir wären? Veit sagt, das ist so. Und wir kommen besser an sie heran, wenn wir nicht der Antwort nachjagen, sondern mit der Frage in die Stille gehen. Sie in uns wirken lassen. Und vielleicht hast du gerade so eine wichtige Frage, die dich beschäftigt. Vielleicht ein beruflicher Neustart oder eine andere größere Entscheidung in deinem Leben. Statt sofort eine Antwort zu suchen, lade ich dich ein, diese Frage einfach mit dir zu tragen. Nimm dir bei Gelegenheit einen Moment, leg alles beiseite. Schalte dein Handy aus, leg das Buch weg, und geh für ein paar Minuten in die Stille. Atme tief ein und aus und halte einfach nur die Frage in deinem Geist. Lass sie wirken, ohne sie sofort beantworten zu müssen. Wie fühlt sich das an, mit dieser Frage in der Stille einfach zu sein? Und welche Erkenntnis, welches Learning kann sich jetzt zeigen, wo du dir die Zeit dafür nimmst, sie zu empfangen.
Das heißt, angenommen, ich nehme mir die 3 Tage Auszeit, bekomme ein besseres oder vielleicht auch ein neues Gefühl hinsichtlich dessen, was meine Ziele im Leben sind, was vielleicht welche Bedürfnisse noch unbefriedigt sind. Wie sehe denn dann der korrekte nächste Schritt aus, wenn wir zugrunde legen diese Problematik mit den Mustern, die du angesprochen hast? Also ich habe verstanden, dass wir aufgrund der Muster, die wir entwickelt haben, wenn wir nicht aufpassen, dazu tendieren, unsere Vergangenheit zu unserer Zukunft zu machen. Weil das Denken, Fühlen und Handeln von heute oder von gestern sich eben auch zu 95% im Morgen widerspiegeln wird, was zu den gleichen Ergebnissen führen wird, heißt, da ändert sich nicht viel. Ist das korrekt?
Das ist voll korrekt. So. Also ganz wichtig ist zu verstehen, das ist nicht per se eine schlechte Angewohnheit von unserem Gehirn, sondern es macht ja total Sinn, bestimmte Dinge, die immer wieder passieren, als Muster abzulegen, um Energie zu sparen. Ja, also zum Beispiel eben nicht jeden Tag wieder neu darüber nachdenken zu müssen, wie funktioniert Autofahren, sondern einfach zu wissen, ich kann das. Das Problem ist halt, dass diese Muster unsere Gefühle betreffen, unsere Beziehungen betreffen, die Art und Weise, wie wir Fragen stellen, Entscheidungen betreffen und so weiter. Also mal angenommen, jemand kommt aus diesen 3 Tagen und er sagt, ich weiß jetzt ganz genau, was ich beruflich machen will und ich habe auch ganz klar empfangen, dass ich der Ehe mit meiner Frau noch mal eine große Chance geben möchte. Wir sind da noch nicht durch, da ist noch viel mehr möglich. Dann ist es wichtig zu verstehen, leider ist es so, dass nach den 3 Tagen unsere Muster nicht weg sind, sondern unser System kommt zurück in die alte Gewohnheit und sagt, das war eine nette Auszeit, mach mal wieder dein Handy an, mach's mal wieder so etc. Und das führt ganz häufig zu frustrierenden Erfahrungen, weil die Leute denken, mit ihnen stimmt etwas nicht, aber tatsächlich ist es völlig normal. Ja? So, was wir also jetzt brauchen, ist ein Verständnis davon, okay, ich möchte einen neuen Job, ich möchte einen erfüllteren Job. Der Job, den ich jetzt hatte, da muss ich ehrlich sein, hat perfekt zu meinen Mustern gepasst. Es ist too easy zu sagen, das Unternehmen ist kacke, der Chef war doof, sondern das hat zu mir gepasst, Punkt. Wenn ich jetzt einen cooleren Job will, wenn ich freier, erfüllter arbeiten will, muss ich freier und erfüllter sein. So. Das heißt, ich muss jetzt anfangen, neue Denk-, Gefühls- und Verhaltensgewohnheiten zu entwickeln. Ich will eine neue Beziehung mit meiner Frau. Ja, ist cool. Ich habe gesehen in dem Meditationsretreat, das ist möglich für uns. Das heißt, ich muss ein anderer Mensch werden. Ja. Sonst lande ich wieder in derselben Suppe. Also dieses Thema, also diese Schwelle ist aus meiner Sicht, also ich bin jetzt seit 31 Jahren in diesem Business und habe keine Ahnung, wie viele Seminare gegeben. Also das ist das, wo die meisten Leute scheitern. Ja. Du liest ein Buch, es ist alles klar. Du machst Meditationsretreat und ist alles klar. Den Leuten ist nicht klar, dass jetzt eigentlich die Arbeit beginnt. Jetzt muss ich meine Persönlichkeit anpassen.
Das heißt, ich muss eigentlich erst das sein, was ich eigentlich erst erschaffen will.
Exakt. So. Und das ist natürlich wieder ein wunderschönes Paradox. Ich will eine glückliche Beziehung. Und bis jetzt habe ich immer gedacht, wenn ich die Beziehung habe, dann will ich glücklich sein. Nee, es ist genau andersrum. Also wenn ich für mich anfange, mich in mir wohlzufühlen, werde ich eine glückliche Beziehung haben.
Und unser Podcast heißt ja, wer die CEO deines Lebens. Wenn es jetzt noch etwas gibt, was du Menschen auf den Weg geben würdest, noch mehr CEO des eigenen Lebens zu werden, noch besser für sich selbst sorgen zu können, noch mehr ihr eigenes Schicksal in die eigenen Hände nehmen zu können oder noch besser. Was wir vielleicht auch noch nicht gesagt haben oder was du nochmal unterstreichen möchtest, was wäre das?
Also hab den Mut, dir wirklich bewusst darüber zu werden, dass du stirbst. Und völlig unabhängig davon, ob du daran glaubst, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht, aber dass dieses Leben, was du jetzt gerade lebst, endlich ist und dass du nicht wirklich weißt, wann es zu Ende ist. Und das meine ich also nicht morbide, sondern für mich persönlich, wir haben heute auch viel über die Frage gesprochen, was motiviert Menschen dazu, sich zu transformieren, sich zu verändern. Aus meiner Sicht die stärkste Kraft, sich für das, was dir wirklich wichtig ist, in Bewegung zu setzen, ist, wenn dir bewusst wird, dass du nicht ewig Zeit hast. Und dass, wenn du mal stirbst, dass du nichts davon hast, dass ein Haufen Leute um dein Grab rumstehen und nochmal deine Erfolge feiern oder sich freuen, dass du für sie faule Kompromisse eingegangen bist, sondern dass in deinen letzten Stunden nur die Frage stellen wird, habe ich herausgefunden, was ich wirklich will und bin ich dem treu geblieben? Und alles andere, worüber wir heute gesprochen haben, also Achtsamkeit, Rituale etc., das kommt danach. Also ich bin lieber mit dem Menschen zusammen, der nicht meditiert und der säuft und ganz wild lebt, aber der wirklich brennt für sein Leben und der weiß, was er ist, als jemand, der irgendwie total knöchern versucht, alles zu kontrollieren und vielleicht einen optimalen Tagesablauf hat, aber nicht wirklich verbunden ist mit dieser Kostbarkeit.
Wow, das war nochmal ein starkes Ende, wie ich finde. Vielen Dank, lieber Veit. Also ich habe ganz viel mitgenommen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ganz großes Dankeschön, war richtig schön, sehr erhellend, sehr sympathisch.
Ich danke euch für die coolen Fragen.
Wow, was für ein Ende und was für eine tiefgehende Unterhaltung. Ich kau noch an ein paar Punkten. An welchen kaust du noch, Kai?
Ja, tatsächlich bin ich gerade gefühlt gar nicht so am Kauen, sondern ich hoffe, in einem relativ tiefen Verständnis und in einer ganz tiefen Wertschätzung auch für das Gespräch. Was ich mir mitgenommen habe oder was Dinge sind, die mit mir sehr gut resoniert haben, war selbstverständlich das Thema Achtsamkeit. Das Thema Achtsamkeit, was er beschreibt als einer der Top-Skills, von denen er glaubt, dass wir diese als Mensch entwickeln sollten, um insbesondere in den kommenden Jahren, wie meine Worte, bestehen zu können. Aber, und das habe ich mir auch unterstrichen, das fand ich so schön, dieser Punkt mit der inneren Heimat. Also, ich glaube, wir können gar nicht genug dafür tun, in uns selbst mehr Heimat zu finden. Ich spreche jetzt hier natürlich auch von mir selbst. Und das ist so ein hehres Ziel. Das liest sich schon so richtig. Das ist, hat wahnsinnig mit mir resoniert. Und da ist ja auch klar, die Reise nach innen, die geht eben über Meditation, über Achtsamkeit. Und was ich auch total schön fand, war dieser Gedanke, diese Aussage, das Bewusstsein kann dir nicht schaden. Also heißt, in dem Moment, wo du wirklich komplett bei dir bist und nicht in Dingen, die dich triggern oder Ärgernissen oder Erwartungshaltungen an andere oder Neid oder sonstiges, ja, sondern wenn du einfach bei dir bist, dann kann eigentlich sämtliches Handeln, was aus diesem Zustand heraus passiert, immer nur positiv sein für dich und für andere. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Also ich habe mir auch die Achtsamkeit als Top-Skill aufgeschrieben, was er erwähnt hat, und dass man die eben auch trainieren kann, nicht im klassischen Sinn durch noch mehr, noch mehr, noch mehr, vielleicht noch mehr Meditation, ja. Aber was mir total geholfen hat, war eben seine Erklärung, dass in der Meditation es nicht um Loslassen geht, sondern um Sein lassen. Und ich teile seine Ansicht mit der Achtsamkeit, wie wichtig das auch ist, im Hier und Jetzt zu sein, hat total resoniert bei mir. Mich hat am Anfang total berührt seine Geschichte, als er von seinem Meditationsretreat erzählt hat mit den 10 Tagen Sitzen und dass er irgendwann überhaupt nichts mit sich selbst hat anfangen können und wie wehgetan das hat und was es aber dann letztendlich dann doch gebracht hat. Und ich glaube, das ist in der Kombination mit der Meditation und der Achtsamkeit, von der er auch gesprochen hat, vielleicht ein Hinweis. Naja, es geht nicht so schnell. Also wir dürfen schon dabei bleiben. Und es darf auch wehtun. Und es muss vielleicht sogar wehtun, um da eine entsprechende Stufe, eine entsprechende Entwicklung zu kommen. Und auch, was er gesagt hat mit den neuen Mustern. Also wenn wir die neue Vision haben, wir wollen was anders machen, wir wollen da ihm noch mal eine Chance geben, was er mit der Beziehung gesagt hat oder mit dem neuen Job, dass wir uns, wenn wir aus der Meditation rauskommen, durchaus bewusst sein dürfen, dass wir noch nicht unsere alten Muster, die so perfekt zu dem bisherigen passen oder gepasst haben, haben. Und wenn wir die nicht ändern, dann werden wir genau in die gleichen Muster wiederkehren. Wir müssen auch die neuen Muster trainieren. Und dass wir erst das sein müssen, was wir eigentlich werden wollen. Das fand ich sehr eye-opening. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das auch so besonders fandet, dann folgt uns gerne, empfehlt uns gerne weiter. In 2 Wochen kommen wir mit der nächsten Folge. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt neugierig.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.